Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zu unserer erste offizielle Folge, oder? Dieses Jahr.
Nee, Edith Head.
Wir haben Edith, habe ich schon wieder vergessen, oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Stimmt, da war ja was.
Nein, aber heute besprechen wir auch was ganz Besonderes. Wir sprechen nämlich heute über Perlen. Yes. Woher sie kommen, was sind Perlen überhaupt und wieso finden wir sie so toll? All das und noch mehr.
Warum finden wir sie nicht toll? Warum sollten wir sie nicht toll finden, ist eher die Frage. Ich glaube, dann ist die Liste kürzer.
Aber da würde ich sagen, wir legen vielleicht auch gleich schon mal los. Mhm. Und du verrätst uns überhaupt, was ist eine Perle denn eigentlich?
Ja, also ihr habt bestimmt alle, und du Pauline bestimmt auch, schon mal gehört, dass eine Perle entsteht, wenn eine Muschel ein Sandkorn verschluckt. Und um sich dieses Sandkorn dann diese Perle drumherum bildet, auf mysteriöse Art und Weise. Das stimmt so nicht oder nicht ganz oder nicht, da scheiden sich die Geister, aber diese These wurde schon längere Zeit widerlegt, obwohl wir den, glaube ich, alle schon mal gehört haben. Finde ich eben ganz witzig, dass dieser Mythos sich so hartnäckig hält. Es ist auch im Grunde genommen nicht verkehrt, aber wir schauen uns mal ein bisschen genauer an. Zuerst mal muss ich euch aber natürlich leider mitteilen, dass nicht jede Muschel in der Lage ist, Perlen entstehen zu lassen. Das macht Perlen auch irgendwie ja so einzigartig und selten, weil es eben nur eine Handvoll Muschelarten gibt, die das überhaupt können. Ein paar Muschelarten sind in der Lage, überhaupt Perlen herstellen zu können oder entstehen zu lassen. Und wiederum davon sind nur eine Handvoll Muschelarten im Grunde genommen, die Perlen herstellen können oder entstehen lassen können, die gut genug zur Schmuckherstellung sind. Weil sie entweder, die anderen sind sonst oft zu klein oder zu matt sozusagen oder beides meistens. Und ja, da gibt's eben nur eine ganz kleine Auswahl oder nur eine Handvoll an Muschelarten, die das überhaupt kann. Perlen sind so besonders, weil sie nur unter ganz besonderen Umständen entstehen. Man braucht bestimmte Temperatur, bestimmte Wassergegebenheiten und so weiter und so fort. An sich, das mit dem Sandkorn habe ich ja gerade schon gesagt, ist keine komplett falsche These, aber eine Perle entsteht dann in einer Muschel, wenn ein Fremdkörper oder ein Parasit mit einem Epithelstückchen, und das ist hier der ausschlaggebende Faktor, zusammen in das Muschelinnere eindringt. Epithel ist im Grunde ein Stückchen der äußeren Hülle der Muschel, also wie so eine Art Membran oder Gewebe. Die Muschel beginnt dann, um das Stückchen und diesen Eindringling Perlmutt anzusammeln, also das praktisch mit Perlmutt zu ummanteln. Und dieser Prozess kann zwischen 2 und 5 Jahre dauern, also je nachdem, wie groß die Perle dann auch sein soll bei der Ernte oder wann man sie ihm findet, ne? Dieser ganze Prozess passiert dann Plättchen und Schicht für Schicht. Das heißt, wenn man eine Perle aufschneidet, das können wir euch auch gerne mal auf Instagram posten, so einen Querschnitt von einer Perle, und das unter das Mikroskop legt, sieht man sehr schön, denn dort sieht die Perle aus wie so ein Baumstamm aus den verschiedenen Schichten zusammengesetzt. Also sieht ganz interessant aus, da kann man das echt gut sehen. Jetzt kann man sich ja vorstellen, dass man früher gezielt nach Perlen tauchen musste, ne, diese bekannten Perlentaucher, das war ein sehr gefährlicher und anstrengender Job. Da hat er tatsächlich auch eine sehr große Todesrate. Also ich habe das mal so ein bisschen gegoogelt, da gibt's verschiedene Quellen. Aber Perlentaucher war, ich meine gut, es waren ja vor hunderten von Jahren, gab es mit Sicherheit viele gefährliche Jobs, aber es war schon, stellt man sich so romantisch vor, man schnorchelt so ein bisschen vor der pazifischen Küste und findet ein paar Perlen. Das war echt anstrengend und echt gefährlich. Den gibt's aber schon seit Jahrtausenden, diesen Job. Also selbst in der Antike gab's bereits Schmuck aus Perlen, das muss man sich mal vorstellen. Also seit mindestens 1000 Jahren, eher sogar länger, taucht die Menschheit nach Perlen.
Ja, viel länger. Gell? Ja, es gibt ja Perlenfunde auf der arabischen Halbinsel. Die sind aus dem 6. Jahrtausend vor Christus. Also die Menschen tragen schon sehr lange Perlen. Ich meine, sie sind halt auch so schön.
Ja, das hat natürlich auch Leute dazu verleitet, zu experimentieren. Gute Überleitung. Wie man Perlen nicht nur in freier Wildbahn finden kann, zufällig, weil dann ist man ja wirklich nur auf den Zufall angewiesen, sondern es hat natürlich Leute dazu verleitet, herausfinden zu wollen, ob man Perlen auch züchten kann. Und das ist seit etwa 100 Jahren, gibt es offiziell das Patent auf die Zucht von Perlen. Man hat tatsächlich schon vor Tausenden von Jahren im antiken Asien kleine Buddha-Statuen in Muscheln gesteckt, also aus Stein oder aus Holz, um sie mit Perlmutt überziehen zu lassen. Ja, über die Jahre machte man das aber weniger und weniger, bis es schließlich dann ganz in Vergessenheit geriet. Und Anfang des 20. Jahrhunderts versuchten sich einige verschiedene Japaner unabhängig voneinander tatsächlich, ist ganz interessant, an der Perlenzucht, weil eben da gerade wieder so ein Orientalismus auch herrschte im Westen und Perlen eben wieder sehr gefragt waren. Und ja, man wollte dieser Nachfrage gerecht werden und hat dann eben versucht, Perlen zu züchten praktisch. Und zwar gibt es seit 1919 das Patent für einen gewissen Kokichi Mikimoto, der hat das Patent offiziell in Japan bekommen für die Perlenzucht. Da ist aber nicht ganz klar, ich habe so ein bisschen versucht, da zu recherchieren, weil es gibt ja einige solcher Begebenheiten. Das hatten wir bei der Nähmaschine schon, dass da zu verschiedenen Zeiten verschiedene Patente angemeldet werden sollten und es auch teilweise passiert ist. Oder eben auch bei Thomas Edison mit der Glühbirne, dass man eigentlich weiß, dass er nicht der Erste war, der das erfunden hat, dass er einfach nur das bessere Marketing hatte. Und bei der Perlenzucht gibt es solche Streitigkeiten auch. Also Mikimoto gilt als der Vater der Zuchtperle. Aber da ist man sich auch nicht ganz einig, weil er war nicht der Erste, der das ausprobiert hat. Es haben, wie gesagt, parallel ein paar Leute geforscht. Aber ja, er war eben der Erste und auch, soweit ich weiß, der Einzige in Japan, der dieses Patent bekommen hat. Das wollte ich hier nur kurz erwähnen, dass es auch da solche Streitigkeiten gab. Ist wie immer nicht ganz klar, wer hier der Erste auf dem Mond war. Ja, fand ich es echt krass, so ein bisschen zu lesen, auch über so Perlenzucht, weil wie kann man sich das vorstellen? Ich dachte immer, da liegen dann halt so 10 Muscheln im Becken und man betätschelt die und verhätschelt die, bis sie eine Perle ausspucken, aber so ist es tatsächlich nicht. Sondern in einigen Perlenfarmen werden bis zu 15.000 Austern am Tag geerntet. Muss man sich mal vorstellen, das ist nicht crazy, 15.000 Austern am Tag. Mhm. Und das läuft eben so ab, dass den Muscheln, also den Austern hier konkret, vorab im Prinzip ein Fremdkörper implantiert wird in den Perlmuttsack. Das ist so ein Bestandteil der Muschel, in dem eben das Perlmutt hergestellt wird. Und in den dieser Fremdkörper mitsamt dem Epithelstückchen eindringen muss, damit eine Perle entsteht. Und weil man das eben nicht riskieren möchte, implantiert man praktisch, also man öffnet die Muschel so einen Zentimeter weit, dann wird dieser Perlmuttsack aufgeschnitten und wird das Epithelstückchen implantiert. Manchmal macht man das auch zusammen mit einer vorgefertigten kleinen Perle, also einer vorgefertigten kleinen Kugel. Weil dazu muss man sagen, es gibt auch Zuchtperlen, die nicht rund sind. Die meisten denken ja immer, Zuchtperlen sind immer rund. Das kann man bei Zuchtperlen besser bestimmen, die Form, weil man eben ein vorgefertigtes rundes Kügelchen mit einlegen kann und dann wird die fertige Perle sehr wahrscheinlich auch rund werden. Aber man kann eben auch einfach nur ein Epithelstückchen einpflanzen und implantieren. Ja, dann wird die Perle halt, wie sie wird, wie sie halt natürlich wächst. Und das fand ich aber auch ganz interessant zu lesen, dass es auch hier gibt es ja diese zwei verschiedene Methoden, einmal mit einer vorgefertigten Form, also das ist meistens halt eine runde Kugel, und ohne. Und bei der vorgefertigten Form ist es meistens so, wenn eine vorgefertigte Form implantiert wird, stirbt meistens die Muschel, nachdem sie die Perle produziert hat. Wenn sie dann überhaupt eine produziert, das ist nämlich der nächste Faktor, dass tatsächlich auch in der Zucht, also man kann das immer nicht vorhersehen, ne? Auch selbst in der Zucht, es werden 15.000 Austern am Tag geerntet, habe ich ja gerade gesagt, auf manchen Farmen. Aber von diesen 15.000 Austern, nur ein Bruchteil der implantierten Muscheln oder mit Implantaten versorgten Muscheln bilden tatsächlich Perlen heraus. Was ich ziemlich krass finde, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Und das ist, erklärt natürlich auch, warum auch Zuchtperlen natürlich trotzdem unter Umständen viel Geld kosten können. Weil ich habe mich dann auch bei der Recherche gefragt, was, wenn die 15.000 Austern am Tag ernten, warum sind dann Zuchtperlen auch so teuer? Aber das erklärt es natürlich, weil eben einfach auch davon nur ein Bruchteil tatsächlich Perlen ausformt. Manche Muscheln werden tatsächlich auch mit mehreren Implantaten versehen. Also es ist nicht immer nur ein Implantat. Wenn ihr mal so Bilder seht, kennt man ja manchmal von so offenen Austern, die dann mehrere Perlen enthalten. Dann sind das auch Zuchtperlen, weil dann eben nicht nur gleich ein Epithelimplantat implantiert wird, sondern gleich mehrere. Für den Wert einer Perle ist natürlich erstmal der Faktor wichtig, ob es eine Zuchtperle ist oder eine Wildperle, weil natürlich eine natürlich gewachsene Wildperle viel, viel seltener ist. Aber natürlich auch die Größe und auch der sogenannte Lüster und der Orient. Als Lüster bezeichnet man die irisierende Wirkung des Lichts auf der Perle, also die Reflexion des Lichts auf den obersten Perlmuttschichten. Für die Bestimmung des Wertes ist tatsächlich auch der Lüster neben der Größe das ausschlaggebende Kriterium und der Orient ist der Schein der Perle von innen heraus. Dafür ist es wichtig, wie klar man die verschiedenen Schichten noch erkennt. Also dann hat ja meistens eine Perle eher so einen weißen Schein oder einen grauen Schein oder auch manchmal einen pinken Schein oder gelblich. Das ist der Orient, genau. Dann fand ich es auch krass zu sehen, dass, ich habe ja gerade schon gesagt, wenn man 15.000 Austern pro Tag erntet auf manchen Farmen, manche sind natürlich weniger, aber die großen 15.000 pro Tag, fand ich es trotzdem interessant zu lesen, dass in der Perlenzucht oft Verluste statt Gewinne irgendwie passieren, weil die Produktion einfach manchmal nicht ganz so vorhersehbar ist, wie man das gerne möchte. Ich habe ja schon gesagt, viele Austern machen gar keine Perlen oder ummanteln das einfach nicht mit Perlbutt, das funktioniert nicht. Und natürlich ist das Implantieren zum Beispiel auch sehr aufwendig. Das ist zum Beispiel einer der wichtigen Kostenfaktoren bei der Zuchtperle, ist zum Beispiel das Implantieren des Epithelstückchens und so weiter und so fort. Also da geht auch viel praktisch des Gewinns verloren durch diese durch dieses Implantieren. Die Perlenindustrie ist aber trotzdem in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter gewachsen, weil die Nachfrage, es gibt ja viele Kunstperlen, also aus Kunststoff mittlerweile auch, aber die Nachfrage ist trotzdem in den letzten paar Jahrzehnten immer weiter gewachsen nach echten Perlen, und den meisten Leuten ist es ja auch egal, ob das dann Zuchtperlen sind oder eben nicht. Also den meisten normalen Leuten, den Reichen natürlich nicht. Die brauchen natürlich wilde Perlen, ist ja klar. Aber weil eben diese natürlichen Perlen immer weniger zu finden sind in der freien Wildbahn, habe ich ja gerade schon ein bisschen gesagt, ist die Perlenindustrie nach wie vor immer weiter gewachsen. Also finde ich echt irgendwie auch krass zu hören. Ja, und dann vielleicht noch kurz, woher die Perlen meistens so kommen. Ich habe ja gerade schon gesagt, das erste Patent, was angemeldet wurde, kam aus Japan zur Perlenzucht. Aber viele Zuchtperlen kommen tatsächlich auch aus China, aus Australien, aus der Südsee, also aus Indonesien, von den Philippinen und so weiter und so fort. Es gibt aber auch tatsächlich Perlenzuchten in Deutschland, also in Bayern zum Beispiel. Das fand ich auch ganz interessant zu lesen, weil man ja natürlich, das habe ich ja gerade schon ein bisschen gesagt, man kann immer den Lüster und die Größe der Perle ganz gut bestimmen durch die Wassertemperatur. Also man kann zum Beispiel sagen, dass bei so und so viel Grad mit wird der Orient eher gelblich oder eher gräulich oder eher rosafarben oder weiß oder so weiter und so fort. Und es gibt tatsächlich, und da denkt man natürlich, je wärmer, desto besser. Aber es gibt tatsächlich auch im Bayerischen, also in Süddeutschland und Österreich, einige Austernzuchten. Fand ich krass.
Ich glaube auch in Sachsen, oder?
Ja, da gibt's auch ein paar, das stimmt. Also es gibt auch in Deutschland ein paar auf jeden Fall. Die sind bei weitem natürlich nicht so groß wie die in Asien und Australien und in der Südsee, aber es gibt einige. Und tatsächlich muss man natürlich auch dazu sagen, dass wenn natürlich dann die Austern geerntet werden, die werden natürlich nicht nur wegen der Perlen geerntet. Die Perlen sind ein gewollter Add-on sozusagen. Also man züchtet die natürlich hauptsächlich wegen der Perlen, aber man verwendet natürlich das Fleisch zum Essen. Und die Schalen, entweder werden sie in der Schale gelassen, um halt diesen Effekt zu haben, dieses, Austern, cool, kann man aus der Schale schlürfen. Oder man benutzt die Schalen eben, um Perlmuttprodukte herzustellen, wie zum Beispiel Knöpfe. Oder, das habe ich auch teilweise, wusste ich auch nicht, dass man Perlen, die zum Beispiel, weil es gibt natürlich einen Bruchteil der Perlen, wird überhaupt geerntet, weil viele Austern einfach keine Perlen entstehen lassen. Und von den Perlen, die geerntet werden, sind natürlich auch nicht alle gut genug für den Verkauf. Und die Perlen, die nicht gut genug sind für den Verkauf, also die zu uneben sind, die nicht genügend Glanz haben, die zu klein sind und so, die werden dann zermahlen und werden in Kosmetik verwendet. Wusstest du das?
Nee.
Ja, also das hat keinen richtigen Nutzen.
Nee, ist nur Marketing bestimmt.
Ja, im antiken Asien wurde dem wohl halt natürlich nachgesagt, dass es für die Reinheit gut ist. Es ist natürlich eigentlich nur Marketing, aber wie krass, man kann einfach Kosmetik kaufen und sich Perlen ins Gesicht schmieren, ja, wenn ihr möchtet, there you go.
Ich glaube, man kann sich mittlerweile alles ins Gesicht schmieren.
Es gibt tatsächlich auch so ein Schneckenserum, das hat meine Mama sich letztens gekauft. Mhm. Hast du das auch schon gesehen?
Ja, und weißt du, was ich daran so witzig finde? Ich weiß nicht, also keine Ahnung, ob du das als Kind auch gehört hast, aber als ich ein Kind war, hat man bei uns auf dem Dorf immer gesagt, wenn du dir eine Nacktschnecke auf die Haut legst und die so laufen lässt, ich weiß, was machen Schnecken, die fahren?
So kriechen,
keine Ahnung, fahren mit ihrem Schneckenhaus. Wie auch immer Schnecken sich fortbewegen. Wenn du die auf deine Haut so rumkriechen lässt, dass das gut für die Haut ist. Also das haben wir damals auf dem Dorf schon gesagt und dann haben wir immer so Nacktschnecken auf den Arm laufen lassen.
Aber es ist wohl tatsächlich, also meine Mama hat sich so ein Serum gekauft. Und falls ihr Probleme mit hartnäckigen Fältchen habt, Empfehlung von meiner Mama, unoffiziell, an euch alle da draußen, kauft euch so ein Schneckenserum. Das hilft Wunder, hat sie gesagt.
Cool.
Also ihr könnt euch entweder Perlen auf die Haut schmieren, Schnecken auf die Haut schmieren, was ihr möchtet. Es gibt für jedes Bedürfnis ein Produkt.
Ja, jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Genau. Aber dann war es tatsächlich auch schon zu der Entstehung von Perlen und wo Perlen überhaupt herkommen, was Perlen überhaupt sind.
Ja, dann komme ich. Die Menschen früher wussten nicht, wie genau Perlen entstehen. Es gibt aber unzählige Legenden über die Entstehung der Perlen. Sie sollen Evas Tränen sein, die sie weinte, als sie das Paradies verlassen musste. Sie sollen Tränen der Götter sein. Laut einer chinesischen Legende fielen Perlen vom Himmel, als Drachen gegen Wolken kämpften. Es gibt unendlich viele Legenden über die Entstehung von Perlen.
Mhm.
Denn die Menschen konnten es sich damals nicht erklären, wie Perlen entstanden, aber sie waren begeistert von ihnen und das schon sehr, sehr lange. Also
ich schwöre, Perlen hatten früher das beste Marketing. Fielen vom Himmel als Drachen mit Wolkengärchen. Okay, Marketing.
Ja, ist das nicht cool? Also im Ernst, wenn du mir das erzählst, denke ich, oh ja, ich brauche eine Perle, ja, jetzt sofort. Wie cool ist das? Es sind die Tränen der Götter, okay. Gebt mir Perlen. Also ich bin jetzt schon begeistert. Mich hat man überzeugt, aber ich bin halt auch ein Marketingopfer. Mir kannst du alles verkaufen. Auf der arabischen Halbinsel hat man Perlen aus dem 6. Jahrtausend vor Christus gefunden. Das ist echt beeindruckend, weil das heißt ja, dass die Menschen... Die liegen ja nicht am Strand rum, die musst du ja aktiv aus dem Wasser holen.
Das fand ich auch krass zu erfahren, by the way, nochmal kurze Side Note, dass natürlicherweise Austern jetzt nicht irgendwie in Knöchelhöhe rumliegen. Also die meisten Austern sitzen ja auf Riffen drauf und die sind in 100 bis 200 Meter Tiefe. Das wusste ich auch nicht, also das ist auch krass auch irgendwie, finde ich, dass man, also bis zu 100 Meter konnten die wohl dann früher schon tauchen. Crazy, oder?
Ja, ich dachte auch eher immer, dass man Perlen so am Strand einfach irgendwie finden kann, keine Ahnung.
Oh, eine Muschel.
Aber ich habe da irgendwie auch nie so drüber nachgedacht, muss ich sagen. Viele alte Kulturen liebten Perlen, also die alten Griechen und Römer liebten Perlen. Und sie fanden sie nicht nur schön, sie standen auch symbolisch für Aphrodite oder eben Venus, also die Göttin der Liebe, Schönheit und Fruchtbarkeit. Es gab auch den Mythos bei ihnen, dass Aphrodite, als sie aus dem Wasser gestiegen ist, an ihr Wasserperlen abgetropft sind und aus diesen Wasserperlen entstanden dann Perlen. Aber so oder so sind Perlen auf jeden Fall ein Symbol für sie und ich meine, geht's noch schöner, als ein Symbol für Aphrodite oder Venus zu sein? Ich meine, denk mal an mein Lieblingsgemälde, Botticellis Geburt der Venus. Was entsteigt Venus?
Eine Mupfel.
Exactement. Und was kommt auch aus einer Muschel?
Eine Perle.
Also wenn das nicht mal ein schönes Sinnbild ist. Die alten Römer liebten Perlen auch so sehr, dass sogar irgendwann Regeln erlassen werden mussten, wer wie viele Perlen tragen darf. Also unsere geliebten Kleidervorschriften. Die Gier nach Perlen soll angeblich auch ein Grund für einen Feldzug gegen Großbritannien gewesen sein, weil dort Perlen zu finden sind. Also man war verrückt nach Perlen. Und auch schon damals waren sie so ein Zeichen für Reinheit und für Schönheit. Und im Mittelalter wurde das dann noch mehr, also im Mittelalter wurden die Perlen zum sakralen Schmuck. Immerhin werden Perlen ja auch mehrfach in der Bibel erwähnt und Jesus vergleicht im Matthäus-Evangelium das Himmelreich Gottes auch mit einer wundervollen, wertvollen Perle. Und nun wurden sie auch zum Symbol der Jungfräulichkeit Marias und der Reinheit Christis. Und das ist ja auch was wir heute noch sehr kennen, also auch aus dem Kunstunterricht, weißt du, wenn man so sich alte Gemälde angeschaut hat, da war das ja immer eins der Sinnbilder, die Perlen. Verwendung fanden sie jetzt eben auch vermehrt in sakralen Gegenständen wie Kreuzen, Kelchen oder liturgischen Gewändern. An der Schwelle zur frühen Neuzeit stieg dann die Begeisterung für Perlen wieder immens, denn in der neuen Welt wurden viele wunderschöne Exemplare gefunden und auch viele Muschelarten, die Perlen überhaupt zustande bringen oder entstehen lassen können. Und diese Perlen wurden dann eben in die alte Welt gebracht. Und auf unzähligen royalen Porträts werden diese Perlen zur Schau gestellt. Sie stehen jetzt aber eben nicht mehr nur für Reinheit oder Schönheit, sondern eben auch für Status und Macht. Denn diejenigen, die diese Perlen auf den Porträts tragen können, sind eben die Menschen, die die Macht haben. Wie Magda auch vorhin schon gesagt hat, tüftelten sehr viele Menschen daran, künstlich Perlen herzustellen, weil eben der Bedarf da war. Alle wollten Perlen tragen. Und wie du schon gesagt hast, hat dann ein Mann namens Kokishi Mikimoto das Perlenbusiness für immer verändert, als er 1893 dann seine erste gute Zuchtperle vorgestellt hat. Und ein paar Jahre später konnte er dann auch perfekte, runde Perlen herstellen. Und das war natürlich ein totaler Gamechanger. Also ab jetzt konnten die Leute, also die hatten viel größeren Zugang zu Perlen, viel mehr Leute konnten sie tragen. Und das hat ihre Beliebtheit immens gesteigert. In den 10ern und 20ern, also 1910ern und 20ern, wurden diese Zuchtperlen in der westlichen Welt dann auch immer verfügbarer und unfassbar beliebt. Ich meine, was wäre ein Flapper ohne Perlenkette?
Ohne Perlenkette. Ich wollte gerade sagen, das Sinnbild der 20er Jahre so ein bisschen sind ja diese langen Perlenketten. Oder auch in den 50ern. Mhm. Jede gute Hausfrau, die was auf sich hielt, hat mindestens eine Perlenkette.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, weil ich meine, also es wurde dann ja, dieser Hype wurde immer noch mehr, auch verstärkt durch zum Beispiel Coco Chanel. Und in den 50ern und 60ern wurden Perlen dann zum Inbegriff des Glamours durch Hollywood-Filme, in denen praktisch jede schöne Frau Perlen trug und durch Frauen wie Audrey Hepburn oder Jackie Kennedy, die immer sagte, Perlen sind immer angemessen.
Ja, hast du auch recht.
Und heute sind Perlen beliebt wie eh und je. Dank unzähliger Kunstperlen ist der Kreativität im Perlendesign ja auch keine Grenze mehr gesetzt. Also man kann da ja alles machen. Und Perlen sind übrigens, also die Perle ist übrigens der Geburtsstein der Junikinder.
Mhm, ich weiß.
Wir haben ja so ein Junikind unter uns. Und das, ich finde es ganz witzig, weil Magda ist ja ein Junikind und Magda liebt Perlen und ich bin ein Aprilkind und da ist der Geburtsstein der Diamant und ich liebe Diamanten.
Ja.
Und wie gesagt, Perlen sind heute immer noch unfassbar beliebt. Interessanterweise aber mehr bei Frauen. Also Perlen sind ja so stereotypisch ein Frauenschmuckstück, was ja aber in der Geschichte früher gar nicht so war. Also Männer haben früher genauso Perlen getragen. Und schade, dass sich das irgendwann so geändert hat. Aber heute gibt es eben Perlen in allen möglichen Ausführungen, Designs.
Wobei es ja auch wieder vermehrt auch Jungs gibt, die Perlen tragen. Also ich weiß zum Beispiel, dass so in dem die Generation von meinem Bruder hat jetzt, als wären wir 20 Jahre auseinander. Ja. Die jüngeren Jungs, weißt du, die nicht schon in ihren 30ern sind, die noch jung und ja, wie auch immer.
Jung und knackig
sind. Die tragen schon auch öfter mal Perlen. Das sehe ich in letzter Zeit auch öfter mal. Natürlich jetzt nicht so bei uns auf dem Land unbedingt, aber die Stadtjungs, die wissen schon, was gut ist.
Ja, ich hoffe, das wird mehr. Ich finde das cool.
Ja, ach, das sieht immer so, das sieht schon cool aus. Es gibt ja auch so Porträts, so alte Porträts, weißt du, von so Männern mit so Perlenohrringen. Oh!
Oh. Ja, ich finde das super hübsch.
Die tun was, die Perlen. Jungs, holt euch Perlenohrringe.
Aber echt, schenkt euren Männern Perlen, Ladies.
Yes.
Was ich ganz interessant finde, ist die Rolle von Perlen bei Hochzeiten, weil das so komplett unterschiedlich ist, je nach Land und Kulturkreis. Also es gibt Kulturkreise, da stehen Perlen bei der Hochzeit für Fruchtbarkeit, für Glück. Und in anderen Kulturkreisen wie unseren sind sie eher ein böses Omen. Also bei uns sagt man immer, dass man Perlen bei der Hochzeit nicht tragen soll, weil jede Perle für eine Träne während der Ehe steht. Und finde ich irgendwie interessant, wie unterschiedlich da so die Wahrnehmungen sind. Und was ich auch ganz süß finde, der 30. Hochzeitstag ist die Perlenhochzeit.
Ja.
Angeblich, weil sich nach so einer langen Zeit die gemeinsamen Jahre aneinander reihen wie eine Perlenkette. Und außerdem ist die Liebe gereift wie eine Perle.
Süß.
Ist das nicht schön? Das war eine Mini-Zusammenfassung der kulturellen Bedeutung der Perlen. Mehr wollen wir nicht drüber reden, denn sonst wird die Zeit knapp. Wir haben nämlich jetzt hier noch 4 berühmte Perlen für euch, die wir euch vorstellen wollen. Dann würde ich sagen, du fängst an, oder?
Ich kann gerne anfangen, schau mal mit der ersten. Also, die erste Perle, die ich heute rausgesucht habe, ist die sogenannte Imperial Hong Kong Perle. Auch bekannt als Wunder des Meeres. Oh, und das sind sie wirklich, diese Perlen.
Das klingt sehr schön.
Und die Perle, das weiß man heutzutage, kann man das ja natürlich nachforschen, stammt vermutlich aus einer Salzwasser-Auster, also irgendwo im Pazifik, sehr wahrscheinlich. Die hat erstmal ist es eine Barockperle, was ich einen unheimlich coolen Begriff finde, weil das so, man kann sich irgendwie direkt was drunter vorstellen. Eine Barockperle, müsst ihr nämlich wissen, hat eine Unregelmäßigkeit in der Oberfläche. Also die ist auch sehr glänzend. Also der Lüster und der Orient sind trotzdem sehr, sehr hoch. Aber eine Barockperle ist eben nicht, so wie man das halt aus von so typischen Schmuckgeschäften kennt, so glatt, sondern so ein bisschen uneben und hat so eine Tropfenform oder Birnenform und wiegt 127,5 Karat. Das sind etwa 25,5 Gramm. Das hört sich jetzt nicht viel an und als ob das so ein kleines purpurliges Ding wäre, aber 25,5 Gramm Perlen wiegen ja nichts. Also das ist eine Riesenperle, so silbrig-weiß ist die. Diese Imperial Hong Kong Perle hat eine ganz interessante Geschichte. Also über die ganz frühe Geschichte weiß man nicht. Man weiß nicht, wann genau die Perle gefunden wurde und wie sie dann letztendlich an den Kaiserhof kam. in Hongkong, aber sie war tatsächlich im Besitz der chinesischen Kaiserin-Witwe. Ich butschere wahrscheinlich gleich den Namen total, es tut mir sehr leid. Die wird auch Xixi genannt, aber ihr richtiger Name ist Zhu He. Wie gesagt, Entschuldigung für alle Leute, die Mandarin sprechen oder Chinesisch. Ich kann es leider nicht. Aber ja, Xixi wurde sie auch genannt. Die war nämlich von 1861 bis 1908 Herrscherin von China. Sie war ja Witwe des Kaisers, also Kaiserin-Regentin. Und damals in China war es eben so, dass man als Grabgabe, wenn jemand gestorben war, demjenigen eine Perle, also natürlich den höherschichtigen Leuten aus der Oberschicht, eine Perle in den Mund gelegt hat, weil man sagte, das verhindert den Verwesungsprozess der Leiche. Also dann bleibt die Leiche eben länger erhalten und es war wie so eine Art Mumifizierung. Bis zu ihrem Tod trug die Kaiserin die Perle als Glücksbringer auf einem Amulett tatsächlich. Und als sie dann gestorben ist, war das die Perle eben, die in ihren Mund gelegt wurde. Unter anderem waren eben auch noch ganz viele andere Perlen und Edelsteine in ihrem Sarg, aber das war eben die Perle, die dafür sorgen sollte, dass ihr Körper konserviert wurde. Nur 20 Jahre später wurde das Grab ausgeraubt. Frechheit. Die Juwelen tauchten dann in Hongkong wieder auf und ja, wurden verschiedenen Unternehmen in der westlichen Welt eben zum Verkauf angeboten, unter anderem eben auch diese barocke Imperial Hongkong Perle. Und 1940 kaufte dann tatsächlich auch ein US-amerikanisches Unternehmen die Perle, und zwar das Imperial Pearl Syndicate. Und daher geht man auch davon aus, dass der Name daherkommt. Also vorher, wie gesagt, hieß sie ja Wunder des Meeres, so war die Perle eigentlich bekannt. Und heute kennen wir die Perle eben als Imperial Hongkong Perle. Imperial von diesem Imperial Pearl Syndicate, von der Firma, die diese Perle gekauft hat. Und Hongkong Pearl, weil sie eben in Hongkong gefunden wurde, in dem Grab der Kaiserin. Wo sie eigentlich gefunden wurde, wie gesagt, weiß man leider nicht. Oder wie sie überhaupt in den Hof kam. Also ich habe versucht, sie zu recherchieren, weil es gibt ja immer einen, der dann hier schreit in der Geschichte und sagt, oh, ich habe die nach, keine Ahnung, wo gebracht. Ich habe die dem Kaiser verkauft, ich habe die dem König verkauft, bla bla bla. Gab's nichts zu finden. Also es ist total komisch. Entweder war die wirklich jahrhundertelang im Besitz des Kaiserhauses oder verschiedener Königshäusern, wurde halt immer weitergereicht. Oder, ja, man weiß es nicht, keine Ahnung. Aktuell ist die Perle in einen Anhänger aus Platin eingefasst und mit Diamanten. Das ist so ein bisschen geformt wie so ein Laubblatt. Also wir posten euch mit Sicherheit auch ein Bild von der Perle auf Instagram, aber es sieht total schön aus. Und wie gesagt, diese Barockperle, das gibt es ja heutzutage auch immer noch, wenn das entweder Nachbildungen sind, also künstliche Perlen, oder eben auch richtige Barockperlen. Aber das ist so eine, das ist eine Barockperle, finde ich, die ihrem Namen alle Ehre macht. Also die Form dieser Perle ist der Inbegriff der Barockperle, finde ich.
Voll cool.
Ja, so ist das. Willst du dann mit deiner ersten Perle weitermachen oder soll ich mit meiner zweiten mal gleich weitermachen?
Nee, dann mache ich eine und dann du eine und dann wieder ich eine.
Immer abwechseln, muss ja immer schön gerecht bleiben, ne?
Genau. Also, meine erste Perle kennt ihr schon. Das ist nämlich eine der berühmtesten Perlen der Welt, La Perle.
Über die man nichts findet im Internet.
Nee, es ist der Wahnsinn. Also in all den Quellen steht immer, La Peregrina ist eine der berühmtesten Perlen der ganzen Welt. Ja, aber weiter steht dann halt nichts. Ja, vielen Dank auch, ihr lieben Leute. Dankeschön. Aber naja, ich habe mein Bestes gegeben.
Bin ich wieder dran? Bist du fertig? Oder hast du noch mal?
Das war's eigentlich. Also danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Nein. Sie hat eine wunderschöne Birnenform oder Tropfenform und wiegt circa 12 Gramm. Und ist schon, also die ist schon relativ groß. Also wie Magda gerade gesagt hat, man muss sich das, glaube ich, echt anschauen, weil mit diesen Grammzahlen, immer wenn ich sowas gelesen habe, dachte ich so, okay, ich kann mir darunter nichts vorstellen. Man muss La Peregrina einfach sehen, um zu verstehen, wie groß sie ist.
Das hat sich echt nicht viel. Also zum Beispiel, wenn man sich Bilder von dieser Imperial Hongkong Perle anschaut, die ja auch nur 25,5 Gramm hat, das ist, gut, meine Hand ist jetzt relativ klein, bei mir wäre es vielleicht fast sogar ein ganzer Handballen, aber es gibt auch Fotos von dieser Perle, wo die jemand in der Hand hält und das ist so ein halber Handballen voll, das meint man gar nicht. Das ist wirklich, wirklich groß, so eine Perle.
Ja, ja, also die Perlen, über die wir heute sprechen, die sind schon...
Keine Kinkerlitzchen.
Wow. Nein, das sind schon Riesenklopfzeug. Ja, ja. La Peregrina bedeutet auf Spanisch die Pilgerin oder die Wanderin. Und der Name passt, denn gewandert ist sie. Sie wurde im 16. Jahrhundert, so genau weiß man es nicht, aber auf jeden Fall im 16. Jahrhundert, von einem Sklaven in Panama gefunden. Und zu diesem Zeitpunkt war sie die größte je gefundene Perle. Dieser Sklave hat angeblich danach die Freiheit bekommen. Nachprüfen angeblich, kann ich nicht, aber ja, ich hoffe, es war so. Die Perle kam dann zum spanischen König Philipp II. Und er nahm sie dann auch in die spanischen Kronjuwelen auf und dort blieb sie über 200 Jahre. Viele spanische Königinnen und Könige trugen sie und berühmte Künstler wie Rubens und Velázquez malten sie. Kein Wunder, also die Perle ist wirklich wunderschön, ist ein richtig tolles Schmuckstück.
Ja, überhaupt nicht nur die Perle, sondern das ganze Schmuckstück drumherum, das ist so richtig, oh, keine Ahnung, das, ich weiß nicht, Leute, die dieses Schmuckstück nicht in ihrer privaten Schmucksammlung haben wollen, was habt ihr für einen Geschmack? Was gefällt euch? Wenn nicht das.
Ja, so La Peregrina, die würde ich mir auch kaufen.
Ja.
Die hätte ich auch gern. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde dann Napoleons Bruder für ein paar Jahre König Spaniens. Und als er dann das Land wieder verlassen musste, nahm er einige Schmuckstücke mit, auch La Peregrina. Und so verließ sie dann Spanien und die spanischen Kronjuwelen. Er vererbte die Perle an seinen Neffen, den späteren Napoleon III. Und dieser verkaufte dann die Perle, als er im Exil in England lebte, an James Hamilton. Und das war der Herzog von Abercorn. Und dieser kaufte die Perle für seine Frau Luisa, die sie auch regelmäßig trug. Und Luisa, ich meine, wie gesagt, La Peregrina wandert gerne. Luisa verlor die wertvolle Perle zwischenzeitlich, nicht nur einmal, sondern zweimal.
Ja, passiert.
Beim ersten Mal war sie zwischen die Sofakissen auf Windsor Castle geraten und beim zweiten Mal verlor sie das Schmuckstück auf einem Ball in Buckingham Palace.
Oh mein Gott. Klar,
nur aber ich denke mir, wenn man so ein Schmuckstück schon verliert, dann in Windsor Castle und Buckingham Palace.
Ja.
1969 ließen die Hamiltons die Perle dann versteigern. Und als dieses Vorhaben bekannt wurde, meldeten sich im Exil lebende Mitglieder der spanischen Königsfamilie zu Wort und behaupteten, bei dieser angebotenen Perle würde es sich gar nicht um La Peregrina handeln. Die wahre La Peregrina würde sich im Schmuckkästchen bei ihnen zu Hause befinden.
Mhm.
Und das, also ich meine, stell dir vor, da ist ein Auktionshaus und die will eine der berühmtesten Perlen der Welt versteigern. Und dann kommen Leute und sagen, halt mal, das ist nicht die echte Perle. Ja. Du kannst dir vorstellen, das Auktionshaus war in Panik.
Mhm.
Und dann haben sie ein Notfallmeeting einberufen und haben überlegt, was machen wir, haben Experten dazu geholt. Und diese Experten konnten dann eigentlich schon ziemlich schnell feststellen, dass die La Peregrina, die sie versteigern wollten, auch die echte Perle ist. Und bei der anderen Perle, die sich im Besitz der Familie befand, handelt es sich um ein ähnliches Schmuckstück. Und das finde ich ziemlich interessant, weil La Peregrina ja sehr bedeutend ist und sehr groß.
Mhm.
Und ich finde es interessant, dass im Laufe der Geschichte es so viele Perlen gibt, die ihr ähnlich waren. Also jetzt allein schon diese. Dann gibt es die Tudor-Perle, die auch oft mit ihr verwechselt wird. Dann gibt es noch eine Schwesterperle, La Pellegrina. Mhm. Also dafür, dass diese Perle so besonders ist, ist echt Wahnsinn, dass es so viele, ja, ähnliche Stücke gibt. Aber nun konnte La Peregrina auf jeden Fall versteigert werden und ein anonymer Bieter, der per Telefon mitbot, ersteigerte sie für $37.000. Das sind heute circa $310.000. Und es galt strengste Geheimhaltung über seine Identität und ein Sprecher des Auktionshauses sagte damals, Zitat, La Peregrina ist ein weiteres Mal verloren gegangen. Vielleicht wird sie im Laufe der Geschichte wieder auftauchen. Und ich kann euch sagen, sie tauchte wieder auf. Und zwar sehr schnell, denn sehr lange blieb die Identität der neuen Besitzer nicht geheim. Der Schauspieler Richard Burton hatte sie ersteigert als Geschenk für seine Frau Elizabeth Taylor. Und als die Perle zu Elizabeth gebracht wurde, war sie sofort hin und weg. Sie hat sich sofort verliebt und auch Richard liebte sie, denn er liebte ja generell alles Historische. Kurz nachdem die Perle in ihren Besitz kam, verlor aber auch Elizabeth die Perle. Sie suchte auf Händen und Füßen nach ihr, vorsichtig und leise, weil Richard auf dem Sofa saß und keine gute Laune hatte. Und sie hatte Angst, wenn er erfährt, dass die Perle in 5 Minuten verschwunden ist, dass er sie dann umbringt. Verständlicherweise, ich glaube, mein Mann wird mich auch umbringen. Und dann sah sie aber, dass einer ihrer Welpen auf etwas herumkaute. Und sie öffnete dann den Mund des Hundes, weil ihr einfiel, wir geben unseren Hunden gar keine Kauknochen oder irgendwas. Also worauf kaut er herum? Und siehe da, in seinem Mund befand sich die wertvollste Perle der Welt, La Peregrina. Gott sei Dank unbeschadet. Und wie alle ihre Schmuckstücke trug Elizabeth auch La Peregrina regelmäßig in der Öffentlichkeit. Selbstverständlich, was man so macht mit einer der bedeutendsten Perlen der Welt. Aber auch vor der Kamera. So trägt sie sie zum Beispiel im Film Königin für 1000 Tage. Und in diesem Film trägt Elizabeth ein Tudor-Kostüm und dazu La Peregrina. Also das ist natürlich super cool. Aber auch super extra. Ich meine, wer auf dieser Welt hätte das machen können, außer Elizabeth Taylor? Elizabeth ließ von Cartier eine neue Kette für die Perle anfertigen, besetzt mit Rubinen und Diamanten. Und sie designte die Kette gemeinsam mit Cartier-Designer El Durante. Und die Inspiration für die Kette kam von einem Porträt Maria Stuarts, was ich auch ziemlich cool finde. Richard Burton kaufte ein Gemälde von Mary I. von England, also du weißt, Bloody Mary, im Glauben, dass sie darauf La Peregrina trägt. Steht wohl fest, dass sie auf diesem Gemälde nicht La Peregrina trägt, sondern die ähnliche Tudor-Perle, über die ich gerade ein Video vorbereite. Also hier auch der Hinweis, schaut gerne auf Instagram und TikTok vorbei, um dort etwas über weitere berühmte Perlen zu erfahren. Das nur ein Hinweis am Rande. Und als Richard Burton erfuhr, dass das eben nicht die richtige Perle ist und dass die National Portrait Gallery kein Originalbild von Maria Tudor besaß, schenkt er ihnen das Bild, was ich ziemlich cool finde. Alleine schon, weil die National Portrait Gallery uns sehr oft Bildmaterial liefert, deshalb haben sie einen Platz in meinem Herzen und freut mich, dass sie dann ein Bild von Mary Tudor bekommen haben. Nach Elizabeth Taylors Tod wurde die Kette samt Perle bei Christie's versteigert für den stolzen Preis von $11.842.500.
Oh Gott.
Das ist mal ein ordentlicher Preis, würde ich sagen. Die Identität des Käufers oder der Käuferin ist leider anonym. Das heißt, für den Augenblick ist La Peregrina tatsächlich verschwunden.
Mhm.
Aber ich bin mir ganz sicher, sie taucht irgendwann wieder auf. Das war erstmal alles zu La Peregrina. Dann würde ich sagen, Magda, erzähl uns doch gerne was über deine zweite Perle.
Meine zweite Perle ist die sogenannte Gogibus-Perle. Wie bei Paulines Perle, gerade bei der Peregrina, ist es auch hier so, dass sie von Zeit zu Zeit immer mal wieder verschwunden war und immer mal wieder auf mysteriöse Art und Weise auftauchte und auch hier nicht klar war. Und auch mir nicht ganz einleuchtet immer noch nicht, ob es wirklich die gleiche Perle ist oder nicht. Also, ja, macht euch ja was gefasst. Und zwar wurde diese Perle benannt, sehr wahrscheinlich nach dem sogenannten, oder nach François Gogibus, ein Franzose, keine Ahnung, wie man dann Gogibus, Gogibus, wie man das denn ausspricht, ein Franzose aus Calais. Der war Handelsmann und hat auch ein bisschen seine Fühlerchen ausgestreckt in Richtung Juweliersgeschäft. Der war einmal in den westindischen Inseln unterwegs und entdeckte dort eine Perle auf dem Handel, die dann hinterher als Gogibus-Perle bekannt wurde. Diese Perle wurde entdeckt von den Einwohnern dieser westindischen Inseln, sehr wahrscheinlich. Also die ist erstmal dort geblieben, geht man aus davon, weil die Perle an sich von der Beschaffenheit so ist, dass es gut sein kann, dass sie dort entstanden ist. Also man geht davon aus, dass die Perle dort gefunden wurde und auch dort blieb. Wann sie gefunden wurde, weiß man allerdings nicht. 1620 brachte dann Monsieur Gugibus die Perle nach Spanien zu Philipp IV., also auch hier wieder ein spanischer König, der die Perle in Empfang nimmt. Und die Legende besagt, dass Gugibus die Perle zur Verwahrung als Knopf an seiner Mütze befestigt hatte, weil er so einfach aussah wie ein gut betuchter Mann, dem man halt nicht ansah, dass er aber im Grunde sein ganzes Vermögen gerade für diese Perle ausgegeben hatte. Und der Legende nach, ja, hat er beinahe sein ganzes Hab und Gut dafür aufgebracht, um diese Perle zu kaufen. Was auch nicht schwer zu glauben ist, weil die Perle zählt zu den größten natürlichen Perlen der Welt tatsächlich. Also es gibt noch ein paar, die noch um einiges größer sind, aber die Gogibus-Perle ist schon am oberen Durchschnitt, würde ich sagen. Und in Überlieferungen wird sie als mindestens 126 Karat, also 25,5 Gramm auch hier wieder, bezeichnet und eine Perlenform aus weißem, ausgezeichnetem Orient haben soll. Gogibus brachte die Perle dann nach Spanien, wie gesagt zu Philipp IV. Und dort soll es wohl so ein Verkaufsgespräch gegeben haben. Also Gogibus bat um Audienz beim König, um ihm die Perle zu verkaufen. König Philipp IV. War erstmal stutzig, dass Gugibus so ein großes Vermögen für eine einzige kleine Perle, also klein, aber halt ein kleines Ding wie eine Perle ausgegeben haben soll, war eben verdutzt und fragte Gugibus danach, womit Gugibus oder worauf Gugibus angeblich geantwortet haben soll. Ich wusste um das Risiko, aber ich wusste auch, dass in Spanien ein König wartet. Also, als ob er die Perle genau für diesen König gekauft hat. Philipp imponierte das so sehr, Philipp IV., dass er die Perle dann tatsächlich auch kaufte. Philipp ließ die Perle dann auch als Knopf oder als, ja, an einer Krone oder Mütze anbringen. Da sind sich die Quellen nicht ganz einig. Und nach seinem Tod 1665 verschwand die Perle dann von der Bildfläche. Also deswegen, es gibt auch keine konkreten Bilder von dieser Mütze, Krone, wie auch immer, weil sie eben verschwunden ist nach seinem Tod. Es gibt auch ein paar Gerüchte, dass die Perle im 18. Jahrhundert wieder auftauchte, aber nur für kurze Zeit. Und von wem sie wiedergefunden wurde und wo, ist aber auch nicht ganz klar aus den Quellen ersichtlich. Also es gibt auch nicht viele Quellen, die überhaupt darauf eingehen. In den meisten Quellen steht einfach, dass sie verschwunden ist nach Philipps Tod. Und das glaube ich auch, weil ich habe ja gerade schon gesagt, dass sie wieder aufgetaucht ist. Und dass man aber die Perle, also dazu muss man sagen, dass die Perle in den handschriftlichen Manifesten von damals, also 1620, als sie nach Spanien kam, festgehalten wurde als mindestens 126 Karat, also wie so eine Beschreibung, so, oh, die ist so riesig, die hat mindestens 126 Karat. Und die Form ist überliefert in diesen Manifesten und eben dieser weiße, ausgezeichnete Orient. Und als die Perle dann wieder aufgetaucht ist, stand sie plötzlich bei Paul Fraser Collectibles zur Auktion 2010. Und man geht hier davon aus, dass es sich um die gleiche Perle handelt, aber sicher ist man sich eben nicht. Und ich habe aber witzigerweise, ich denke, vielleicht haben die festgestellt, dass es doch nicht die gleiche Perle ist, weil wenn man so im Internet sucht, man findet nichts darüber. Also es steht nichts auf der Seite vom Auktionshaus, es steht nichts überhaupt irgendwo in irgendwelchen Artikeln oder sowas, weil das ist ja schon ein großes Ding, wenn eine Perle aus einem Fund oder aus einem Arsenal eines Königs verkauft wird und veräußert wird, die jahrhundertelang, also 300 Jahre, über 300 Jahre verschwunden war und man nicht wusste, wo sie ist, auf einmal auftaucht beim Paul Fraser Collectibles und auf einmal versteigert wird 2010, da wird man ja schon stutzig. Und ich glaube, deswegen findet man darüber nichts oder nicht wirklich was, weil es nicht diese Perle war. Keine Ahnung, ob das ein unpopular Opinion ist, ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, man findet halt auch nichts. Ne? Ich habe dann halt auch gesucht und recherchiert, ob man findet, ob vielleicht irgendwie so ein Hoax dann rauskam. So, ah, das ist nicht mal eine echte Perle oder es ist nicht diese Perle, weil auf dem, das, was ich rausgefunden habe, auf der Seite von, oder nicht auf der Seite, aber über Paul Fraser Collectibles, über dieses Inserat der Auktion, als die Perle dort zur Auktion eben bekannt gegeben wurde, dass sie dort versteigert wird, wurde sie angegeben mit 142 Karat. Also mehr als das, was in den Manifesten von damals überliefert ist. Wie gesagt, in diesen Manifesten steht auch drin, es sind mindestens 126 Karat. Kann also gut sein, dass es auch mehr Karat waren. Aber man weiß es halt nicht sicher. Die Form lässt darauf schließen, dass es, wie sieht der anderen Perle halt sehr ähnlich von der Form und auch vom Orient her, aber man war sich eben anscheinend nicht sicher, ob es wirklich diese Perle ist. Und deswegen glaube ich, dass man darüber tatsächlich nichts findet. Also man weiß tatsächlich nicht sicher, glaube ich, was ich so aus den Quellen herausgelesen habe, ob man diese Perle überhaupt jemals wieder gefunden hat oder nicht. Was ich schon ein ziemlich hartes Stück finde. Weil, ich meine, es verschwindet ja nicht einfach irgendein Schmuckstück aus der Schatzkammer von einem König. Oder aus dem Schmuckarsenal von einem König. Und es ist, das muss man sich ja auch mal vorstellen, dass, ich meine, gut, es war 1620 und natürlich waren die Überlieferungen nicht genauso, also nicht so genau wie heute, wo man wirklich alles über jeden weiß. Aber auch 1620 waren die Aufzeichnungen eigentlich gut genug, um zu wissen zumindest mal, ob Prinz oder König Philipp IV. Aus diesem Schmuckstück oder aus diese Perle hat in eine Krone oder eine Mütze einfassen lassen. Also noch nicht mal darüber sind die Quellen sich einig. Das hängt vielleicht auch ein bisschen mit der Übersetzung zusammen. Ich kann leider kein Spanisch. Muss ich dazu sagen, sonst hätte ich vielleicht mal mich selber an irgendwelche Werke gewagt. So sehr hat es mich gewurmt. Aber ja, ich fand es schon sehr interessant, dass so eine bekannte Perle, also die Gugibus-Perle ist wirklich eigentlich keine unbekannte Perle. Und ja auch keine kleine Perle. Also wir reden ja jetzt hier nicht über so ein kleines Futzelding, was mal irgendwie von einer Perlenkette gerutscht ist und man weiß nicht wohin irgendeine Ritze gekullert, sondern das ist ja eine große Perle. Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist ungefähr so wie ein halber Handballen groß. Das rutscht nicht einfach in irgendeine Ritze, man findet es nicht mehr, denke ich jetzt mal so. Ja, deswegen fand ich diese Perle so interessant, weil es eben so viele Ungereimtheiten gibt zu dieser Perle, dass man vieles einfach nicht weiß. Klar, dass man jetzt nicht weiß, wer sie gefunden hat, okay, weil es einfach damals vielleicht auch nicht wichtig war, den Leuten, die sie dann in den Westen oder halt zu uns gebracht haben, nach Spanien. Schlimm genug, muss man dazu sagen. Aber ja, das hat mich sehr, sehr stutzig gemacht, dass man, das war ja bei vielen Perlen so, es ging dir ja auch so, Pauline, dass man eben über viele sehr bekannte Perlen wenig findet. Aber bei der Googibus-Perle war ich doch schon sehr stutzig und deswegen wollte ich die gerne euch einmal zu Gemüte führen, weil ich das sehr interessant fand, dass man über so viele Kleinigkeiten aus dem Bestehen der Googibus-Perle so wenig weiß. Nicht mal, ob wir sie heute noch haben oder nicht. Das weiß man noch nicht mal. Crazy, oder?
Ja, ich find's auch krass. Ich meine, ich bin nicht so schockiert, weil das ja echt bei einigen Schmuckstücken, die sehr bekannt waren oder sehr, also jetzt nicht nur Perlen, sondern einfach so royale Schmuckstücke, wo man denkt, hey, irgendwer muss doch wissen, was mit denen passiert ist. Ja. Aber es gibt wirklich manchmal so Schmuckstücke, die verschwinden.
Ja, wir hatten ja auch schon mal eine Folge gemacht über verschiedene Diamanten zum Beispiel, für verfluchte Diamanten oder Steine. Und da ist es ja auch manchmal so, dass die dann halt ein paar Jahre oder manchmal auch ein paar hundert Jahre später wieder auftauchen oder Bruchteile davon wieder auftauchen, wo man dann denkt oder davon ausgeht, das könnte von dem und dem Stein stammen. Und dann ist es natürlich irgendwie kleiner und anders gefasst und bla und tralala. Aber eine Perle kannst du ja nicht auseinanderspalten. Also du kannst ja nicht aus einer Perle zwei machen. Das siehst du ja, weißt du, ich meine? Und das finde ich halt so komisch an der ganzen Geschichte, dass die Perle größer ist als in den Manifesten festgehalten, um einiges größer. Und halt von der Form her und vom Orient gleich ist und deswegen halt davon ausgegangen wird, dass es wahrscheinlich vielleicht die gleiche Perle ist, wie damals Philipp der Vierte gekauft hat, aber man weiß es halt nicht sicher.
Oh, das weckt bei mir immer so ein Indiana Jones Gefühl, dass ja, ich denke, okay.
So ging es mir bei der Recherche. Ich habe so krass dazu recherchiert, weil ich wollte es dann auch wissen. Ich konnte irgendwie nachts auch nicht mehr schlafen so richtig, weil ich mir gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass das ist ja, wie gesagt, kein kleines Hotzel-Ding. Das ist ja schon eine große Perle mit Substanz, so, ne? Kann doch nicht sein, dass sie einfach verschwunden ist und wir seit über 300 Jahren nicht wissen, wo sie ist und auch jetzt nicht sicher wissen, ob es diese Perle ist oder nicht. Also, das ist doch verrückt. Weil es gibt ja dann im Laufe der Zeit immer irgendwen, der dann schreit, oh, ich habe die Perle von dem und dem oder den Stein von dem und dem. Noch nicht mal das gibt's ja wirklich. Also, wie gesagt, es gibt ja so ein paar Quellen, die gehört haben wollen. Das sind ja auch alles dann so Gerüchte, dass die Perle zwischendrin mal hier aufgetaucht ist oder mal da, so im 18. Jahrhundert. Aber auch die sind sich ja nicht sicher. Also das sind ja auch alles nur so Hörensagen, Gerüchte. Das ist total crazy, finde ich.
Ja, ich würde sagen, wir gehen da mal in die Investigativrecherche.
Ja, wir kehren mal unseren inneren Indiana Jones nach außen, wa?
Wir schleusen uns ein in die Perlen. Der Welt. In die Unterwelt.
Da hat ihr schon Lust drauf, muss ich sagen.
Aber bevor wir das machen, habe ich noch eine Perle für euch. Und Leute, wir haben uns echt das Beste zum Schluss aufgehoben. Also diese Geschichte ist wild. Ich erzähle euch jetzt nämlich etwas über die Perle, die für lange Zeit als die größte der Welt gehandelt wurde. Heute ist sie die zweitgrößte.
Ja.
Die Rede ist von der Perle Alas oder der Perle Laozes, je nachdem, also mal so, mal so. Sie entstammt einer Riesenmuschel und ist 23,8 cm groß und wiegt 6,37 Kilogramm.
Ah, okay.
Also ist es wirklich ein Riesending. Und sie sieht auch nicht aus wie so eine übliche Perle. Sie hat eine sehr abstrakte Form. Also für mich sieht sie aus wie ein Gehirn. Ich kann an nichts anderes denken. Sie sieht für mich einfach aus wie ein Gehirn. Und ich finde sie auch nicht so hübsch, wenn ich ehrlich bin. Aber
nee, die Perle Alas ist halt wirklich so, das hast du halt, damit du es hast. So, glaube ich, so eine Perle.
Ja, total. Du kannst aber nichts anfangen.
Nee.
Es sei denn, du glaubst an ihren spirituellen Hintergrund, von dem ich dir jetzt erzähle.
Gerne. Hau raus.
Es gibt nämlich eigentlich nur eine Quelle, die uns etwas über die Herkunft der Perle erzählen kann, was mir ja gar nicht gefällt. Also, ach. Und diese
sowas.
Quelle, ganz schlimm. Und vor allem, wenn du dann auch noch so eine Quelle hast wie diese Quelle, also na, Prostmahlzeit. Diese Quelle ist ein Archäologe namens Wilburn Dowell Cobb und er veröffentlichte eine Geschichte im National History Magazin, in dem er seine Version der Geschehnisse beschreibt. Der Wahrheitsgehalt sei jetzt mal dahingestellt. Wir wissen nicht, was stimmt und was nicht. Gefunden wurde die Perle laut ihm am 7. Mai 1934 vor der philippinischen Insel Palawan. Da lebte so ein muslimischer Stamm und die haben ihre besten Taucher losgeschickt, um Muscheln zu sammeln, die man hinterher gegen Fischereiutensilien tauschen konnte. Und irgendwann fiel dem Chef der Truppe auf, hey, einer der Taucher fehlt, ein Taucher namens Etem. Und die anderen machten sich dann auf die Suche nach Etem und entdeckten, dass er mit seiner Hand in einer Riesenmuschel stecken geblieben und ertrunken war. Etem wurde dann geborgen und die Muschel wurde zum muslimischen Stammeschef gebracht und dann wurde die Perle darin entdeckt. Ihre Form erinnerte den Stammeschef angeblich an den Kopf des Propheten, der einen Turban trägt. Also warf er sich vor ihr nieder und begann zu beten. Kopp wollte ihm die Perle abkaufen, doch der Stammeschef lehnte ab. Für ihn war sie heilig und in seinen Augen wurde eine solche Perle durch Hingabe und Opfer erlangt, nicht mit Geld erkauft. 2 Jahre später erkrankte der Sohn des Stammeschefs an Malaria und die Naturmedizin des Volkes konnte ihm nicht mehr helfen, doch Kopp hatte stärkere Medizin dabei, also Schulmedizin aus der Stadt, moderne Medizin, und rettete ihm so das Leben. Der dankbare Stammeschef fragte Kopp, was er ihm als Belohnung geben könnte, doch Kopp sagte, seine Dankbarkeit und Freundschaft sei ihm Lohn genug. Und der überraschte Stammesführer sagte dann zu ihm, Zitat, also ich musste das jetzt, also es ist zu gut. Herr Kopp, eine Woche bevor Sie kamen, wusste ich, dass mein Sohn tödlich erkrankt war. Ich habe so viele aus meinem Stamm an der Krankheit sterben sehen, ich war entsetzt. Ich war hilflos, ich wusste nicht, was ich tun sollte. In jeder Nacht, diese Perle in meinen Händen haltend, betete ich zu Allah um Hilfe. In meinen Gebeten gelobte ich Allah, dass ich diese Perle, so sehr ich sie auch schätzte, bereitwillig jedem geben würde, den er senden möge, um mir zu helfen, meinen Sohn zu retten. Als ob er meine Aufrichtigkeit prüfen wollte, kam sie. Ich erinnere mich daran, dass sie vor 2 Jahren versucht hatten, die Perle zu kaufen. Ich fragte mich damals, ob sie der Mann sein könnten, der meinen Sohn von seinem Leid rettet. Aber sie waren ein Christ und es schien kaum möglich. Nun, mein Freund, Sie haben das Leben meines Sohnes gerettet. Herr Kopp, wir befinden uns gerade am Rande des Dschungels, wo das Leben im Allgemeinen mit dem Leben bezahlt wird. Diese Perle wurde teuer mit dem Leben eines jungen Mannes bezahlt. Nun haben Sie die Perle von mir gekauft mit dem Leben meines einzigen Sohnes als Ihrer Zahlung. Was könnte ein Vater mehr verlangen? Sie haben meinen Sohn gerettet und Sie haben sich Ihre Belohnung verdient. Hier, mein Freund, beanspruchen Sie dies, Ihre Perle.
Okay.
Das alleine ist ja schon Hollywood-reif.
Mhm.
Aber hier endet die Geschichte nicht, denn die Perle muss ja irgendwoher noch ihren zweiten Namen bekommen. 1939 brachte Cobb die Perle nach New York, wo sie bei Ripley's Believe It or Not ausgestellt wurde. Das Museum in Anführungszeichen kennen wir ja auch
Ripley's.
Schon. Laut Cobb traf er dort auf einen älteren, reichen chinesischen Mann namens Mr. Lee. Und dieser erklärte ihm, dies sei nicht die Perle Allahs, sondern die Perle Laozes. Der berühmte Philosoph soll im 6. Jahrhundert vor Christus einen Talisman hergestellt haben, auf dem Konfuzius, Buddha und er selbst dargestellt waren. Diesen Talisman setzte er in eine Muschel, damit eine Perle darum wachsen konnte. Die wurde dann immer größer und größer und musste in immer größere Muscheln hineingesetzt werden und irgendwann passte sie nur noch in die Riesenmuschel. Mr. Lee bot ihm auf der Stelle eine $500.000 an, das sind heute in heutiges Geld umgerechnet 11 Millionen Dollar. Cobb lehnte ab, denn er hatte ja jetzt gelernt, diese Perle kann man nicht durch Geld erkaufen. Mr. Lee ging und wurde nie wieder gesehen. So bekam aber die Perle ihren zweiten Namen, Perle von Laozi.
Okay.
Jedes Wort dieser Geschichte könnte wahr sein. Es könnte auch jedes Wort gelogen sein.
Und erlogen sein, ja. Crazy, oha.
Ich tendiere eher Richtung Lüge, weshalb ich sie eigentlich nur kurz zusammenfassen wollte, aber ich respektiere ein gutes Storytelling und die Geschichte ist einfach zu gut.
Immer zu haben für gutes Marketing, haben wir ja vorhin schon festgestellt.
Ja, deshalb, ich konnte euch das nicht vorenthalten.
Mhm.
Es gibt einen Artikel, der sehr, sehr, sehr gut ist. Also auch hier, es war wieder gar nicht so easy, die passenden Quellen zu finden, aber es gab einen Artikel, der so gut war vom Magazin The Atlantic. Und der Verfasser dieses Artikels, der wollte es wirklich wissen. Also der hat richtig recherchiert und ist der Geschichte der Perle auf die Spur gegangen und interviewte sogar Cobbs Tochter. Und er sagt, dass die Perle wohl wirklich vor Palawan gefunden wurde und Cobb sie auch wirklich einem muslimischen Stammesführer abgenommen hat, also sie von ihm bekommen hat. Aber der Rest, ja.
Weiß man nicht.
Also dieser Stamm, die Nachfahren dieses Stammes sagen heute übrigens auch, dass diese Perle ihm eigentlich in der Funktion des Brokers gegeben wurde. Also er hätte die Perle verkaufen sollen und dann den Erlös mit dem Stamm teilen sollen. So sagen sie das heute. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Aber so sagen sie es. Fest steht aber, dass Cobb sein Leben lang sehr an der Perle hing und sie nicht hergeben wollte. Ende der 60er begann er langsam mit dem Gedanken zu spielen, sie doch zu verkaufen. Und zu diesem Zeitpunkt fiel ihm dann auch zufälligerweise die Geschichte über Mr. Lee wieder ein.
Yeah,
also
yeah,
Zufälle gibt es im Leben. Zu einem Verkauf kam es aber nie und nach seinem Tod ließ seine Tochter dann die Perle schätzen, musste sie auch, weil jetzt war sie ja auch steuerpflichtig. Und ein Experte schätzte sie damals auf $200,000, das sind heute circa $850,000. Und es wurde dann auch schnell ein Käufer gefunden, ein Mann namens Viktor Babisch. Und Magda, stell dir vor, Viktor Babisch ist gelungen, mit Verwandten von Mr. Lee in Kontakt zu kommen.
Oh, okay.
Was ich erstaunlich finde, dafür, dass ich davon ausgehe, dass Mr. Lee eine erfundene Figur ist. Aber Viktor Babisch schafft es. Und diese Verwandten bestätigten die Geschichte rund um Laoze. Von ihnen erfuhr er, wie die Perle ins Meer vor den Philippinen gekommen ist. Die Perle in ihrer Muschel befand sich auf einem Handelsschiff, auf einem chinesischen, und wurde während eines Unwetters davongeschwemmt. Und so landete sie dann vor den Philippinen. Und mit Hilfe eines CIA-Agenten wollte Viktor Babisch die Perle den Lees verkaufen. Doch dieser CIA-Agent starb dummerweise und er hörte nie wieder was von den Lees. Ist das nicht ein Unglück?
Das macht die Geschichte so viel glaubbarer.
Ja. Ich sage euch, dieser Mann, Viktor Babisch, ist ein unfassbarer Mensch. Also im negativen Sinne. Man könnte eine eigene True-Crime-Podcast-Folge über ihn machen. Das ist unglaublich. Also lest gerne mal den Atlantic-Artikel über ihn. Es ist der Wahnsinn. Er hat auch behauptet, dass Osama bin Laden die Perle ihm abkaufen wollte, für Saddam Hussein als Geschenk. Er hat gesagt, er wurde von Aliens entführt. Er hat gesagt, er ist der Sohn von Al Capone. Also eine ganz wilde Figur. Aber alle Besitzer der Perle scheinen eine ausgereifte Fantasie zu besitzen. Peter Hoffman, der die Perle mit Babisch zusammenkaufte, sagte mal einem Journalisten, dass Wilburn Cobb ihm in einem Traum Buddha, Laoze und Konfuzius gesehen habe, die ihm sagten, dass er, Peter Hoffman, der nächste Besitzer der Perle sein würde. Ich meine, wie gesagt, kann sein.
Ich höre, diese Perle ist so ein bisschen wie der Ring bei Herr der Ringe, ne? Jeder, der mit dieser Perle in Verbindung kommt, kriegt irgendwie so Dachschaden.
Es ist schon richtig krass. Also, ja. Also, wie gesagt, diese beiden kauften die Perle zusammen, Peter Hoffman und Viktor Babisch. Und um sich die Perle kaufen zu können, ließ sich Viktor Babisch Geld von einem anderen Mann namens Joseph Bonicelli. Und dieser Joseph Bonicelli war ein sehr halbseidener Charakter. Also, ich war ja schon schockiert über Viktor Babisch, was ich da alles gelesen habe, aber Halleluja! Joseph Bonicelli hat seine Frau umbringen lassen durch einen Hitman.
Okay.
Ja. Und von diesem Mann lieh er sich Geld.
Oh Gott, das würde ich nicht machen. Das geht doch nicht.
Ich auch nicht.
Ich würde mir sowieso nie Geld leihen, um eine Perle zu kaufen. Aber ich würde mir erst recht kein Geld leihen von jemandem, der seine Frau hat umbringen lassen. What the fuck? Wer weiß, was er mit dir anstellt, wenn du das Geld nicht zurückzahlst.
Das war auch wirklich so ein totales Hickhack. Also dieser Fall der Perle landete mehrfach vor Gericht. Das ist sehr komplex. Und Bonicelli starb irgendwann, Viktor Babisch auch. Und heute ist die Perle teilweise im Besitz von Peter Hoffman, teilweise im Besitz der Erbengemeinschaft von Viktor Babisch. Aber Joseph Bonicellis Erbengemeinschaft hat ja auch einen gewissen Anspruch. Und sollte die Perle verkauft werden, würde dann eben ein Teil auch an diese Erbengemeinschaft gehen.
Crazy.
Wie viel die Perle wert ist, ist aufgrund ihrer Einzigartigkeit schwer zu sagen. Also es gibt Schätzungen von Experten, die liegen bei 30 Millionen, bei 40 Millionen, bei 80 Millionen. Also das ist wirklich mit Open End. Aber es gibt auch Schätzungen, die weit, weit, weit darunter liegen. Und gerade auch in diesem Atlantic-Artikel hat der Verfasser halt auch gesagt, also es gibt halt Experten, die schätzen das realistischer ein und sagen, eigentlich hat die Perle gar keinen hohen Wert. Weil wenn du dieses ganze Spirituelle nicht glaubst, also wenn du wie ich jetzt denkst, dass es eigentlich nur eine Story ist, aber nicht die Wahrheit ist.
Die gefällte Perle ist, die halt einfach eine Perle ist, die irgendwann gefunden wurde, ja.
Dann hat die Perle ja eigentlich kaum historischen Wert oder ja, eigentlich gar keinen. Ich meine, sie wurde 1934 gefunden. Mhm. Meine Oma ist 37 geboren, also ja. Meine Oma ist genauso historisch wie diese Perle, okay? Aber okay, meine Oma würde ich auch für 80 Millionen nicht hergeben, von daher so gesehen. Aber ja, er hat in dem Artikel halt auch gesagt, und dem stimme ich halt auch zu, dass es halt auch Experten gibt, die sagen, diese Perle ist ja auch, das klingt jetzt hart, aber sie ist halt auch nicht so hübsch und sie ist sehr groß. Das heißt, du kannst ja auch kein Schmuckstück daraus machen oder so. Du kannst die nicht tragen, wie La Peregrina zum Beispiel.
Ja.
Und von daher, gerade auf dem westlichen Markt, da will man halt eher diese klassischen Perlen. Und die Allah-Perle ist ja eben sehr abstrakt. Eben in meinen Augen sieht sie aus wie ein Hirn. Und das ist was auf dem westlichen Markt nicht so gefragt ist, nicht so beliebt ist. Und da hätte man auf dem asiatischen Markt bessere Chancen. Aber das ist schwierig mit den ganzen, also da gibt's so Einfuhrgesetze und dies und das. Und deshalb ist es für diese Gruppe an Menschen, denen die Perle heute gehört, sehr schwer, sie zu verkaufen. Aber ich habe ja am Anfang gesagt, dass diese Perle lange Zeit als die größte der Welt galt. Seit ein paar Jahren aber nicht mehr. 2016 hat sie nämlich diesen Status verloren. Da veröffentlichte ein Fischer einen Fund, den er ganze 10 Jahre zuvor gemacht hat, ebenfalls vor Palawan. Und diese Perle, die er da fand, hat ebenfalls eine sehr abstrakte Form, also ähnlich wie die Allah-Perle, aber schöner. Also ich muss sagen, die ist echt schön. Und die ist riesig. Also sie ist 67 cm lang und 30 cm breit und wiegt 34 Kilo.
34 Kilo, oh Gott. Tja, man Muschel.
Das ist ein Riesenklotz. Und ja, das gilt zurzeit als die größte Perle der Welt. Und ich bin mal gespannt, wie es mit der Allah-Perle noch weitergeht. Also es bleibt spannend.
Okay, okay. Werden wir auf jeden Fall mal weiter beobachten.
Aber dann haben wir ja auch noch unseren Favorite Fact von euch.
Yes.
Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Wer soll anfangen?
Ich kann gerne anfangen. Also, ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass die natürliche Population der Austern vor allen Dingen oder der restlichen Muscheln auch die Perlen herstellen können oder erzeugen können, geht immer weiter zurück. Also die Bevölkerung ist hauptsächlich eigentlich die Bevölkerung in den Zuchtstätten, die wir heute auf der Welt noch haben. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, biologisches Genie, wie pflanzen sich Muscheln überhaupt fort? Vielleicht wissen das auch andere Leute, keine Ahnung, mir war es nicht klar.
Aber ich weiß
nicht. Klar, ich meine, dass sie natürlich jetzt nicht, das sind ja keine Säugetiere, die sich irgendwie so fortpflanzen dann. Ne? Es sind aber ja auch keine Frösche oder Reptilien, also ja, here we go. Und zwar eine Auster produziert pro Laichvorgang etwa 50 bis 100 Millionen Eier. Das sind die pazifischen Austern. Die europäischen Austern, ich habe ja schon gesagt, es gibt ja auch in Deutschland zum Beispiel welche. Die europäischen Austern produzieren nur etwa eine halbe Million bis 2 Millionen Eier pro Laichvorgang. Die werden dann von der Auster durch ruckartiges Öffnen und Schließen der Schale hinausgespült. Also die werden in der Auster selbst produziert und dann hinausgespült. Bei den pazifischen Austern, die europäischen Austern behalten die Eier in sich drin. Und dann kommen die männlichen Austern und ja geben zeitgleich Sperma ab. Und dann kommt es zur Befruchtung im offenen Meer. Und dann sind praktisch diese Austernlaich, wird dann zu Larven. Und die schwimmen dann wie Plankton praktisch erstmal im Meer rum. Bei den europäischen Austern ist es ein bisschen anders. Da saugt die weibliche Auster das Wasser an, was mit den Spermazellen der männlichen Auster gefüllt ist. Und so werden die Eier praktisch in der Auster drin befruchtet und erstmal wie so eine Art Brutkasten in der Mutter-Auster praktisch, in der weiblichen Auster gehatcht. Also sozusagen die schlüpfen dann da aus, die Larven, und dann werden die praktisch in die Strömung, ins Gewässer entlassen. wenn sie geschlüpft sind. Aber deswegen ist die Überlebenschance für kleine Austerlarven, vor allem bei den Pazifischen, eben sehr, sehr gering. Also ja, nur etwa 1% der Tiere überlebt das Larvenstadium tatsächlich, fand ich sehr krass, weil es eben halt, ja, wie Plankton im Wasser rumschwimmt und ja, dadurch natürlich Futter praktisch ist für andere Fische. Ja, diese kleinen Larven entwickeln dann eine hauchdünne Schale und einen winzigen Fuß und ein sehr primitives Auge. Und die sehen so ein bisschen aus, also ich habe auch zum Beispiel gelesen, dass sie im Verlauf von 2 bis 3 Wochen zu bewimperten Larven werden. Und dann habe ich kurz überlegt, wie ich mir das vorstellen kann. Und das ist, meint im Prinzip nur, dass die, sieht so ein bisschen aus wie so Füßchen. Also das, ich habe das schon gesagt, die sind ungefähr nur so groß wie Plankton. Und diese kleinen füßchenartigen Dinger, das sieht eben aus wie Wimpern. Deswegen stand da bewimpernte Larven. Und ich war so, hä, was? Ja. Die entwickeln dann so ein primitives Auge, mit dem sie halt zwischen hell und dunkel unterscheiden können. Ja, nach ein paar Wochen sind sie dann nicht mal einen Millimeter groß erst. Also es dauert wirklich sehr lange, bis sie wirklich wachsen. Der Fuß entwickelt sich immer weiter, womit sie sich dann verankern können auf einer geeigneten Oberfläche. Und dann fangen sie erst an, wenn sie sich verankert haben, praktisch einen richtigen Fuß auszubilden. Und diese Wimpern bilden sich dann zurück. Und ja, bilden dann Kiemen daraus sozusagen, dass sie auch dann unter Wasser praktisch atmen können. Und dann beginnt die Auster praktisch eine Schale zu bilden. Und das ist zum Beispiel nicht wie bei Krebsen oder wie bei so anderen Fluss- und Meerestierchen, dass sie eine Schale haben und dann, wenn die Schale zu klein ist, so ein Einsiedlerkrebs, der wandert ja dann aus seiner Schale raus und sucht sich eine neue passende. Das machen Muscheln zum Beispiel nicht. Keine Muschelart macht das. Das ist wirklich wie bei den Perlen, die immer weiter wachsen. Und genauso wächst die Schale eben auch mit der Muschel mit. Also wenn du jetzt sagst, du hast diese eine Perle, die über 30 Kilo gewogen hat, möchte ich nicht wissen, wie groß die Muschel dazu war. Das muss ein Riesenvieh gewesen sein. Und genau, man geht davon aus, dass Austern in freier Wildbahn, wenn nichts dazwischen kommt, zwischen 20 und 30 Jahre alt werden können. Was schon krass alt ist, hätte ich nicht gedacht. Ja. Die meisten pazifischen Austern zum Beispiel haben nach einem Jahr schon in freier Wildbahn auch Handelsgröße erreicht. Also so, dass man sie zum Beispiel zum Verzehr freigeben kann und so. Eine normale, ausgewachsene pazifische Auster kann ungefähr 30 cm groß werden. Plus, minus, wenn man sie in Ruhe lässt. Und ja, ist dann ausgewachsen praktisch, genau. Ja, aber so viel mal zu meinem Favorite Fact, wie sich Austern fortpflanzen. Also einfach nur durch Laich abgeben ins Wasser. Männliche Auster gibt Spermium dazu und so befruchten sich die Laiche praktisch von selber. Oder eben durch Ansaugen des Wassers. Crazy, oder?
Ich find's so komisch, weil ich habe noch nie drüber nachgedacht.
Nicht auch nicht.
Wie sich eine Muschel fortpflanzt. Nee. Und ich wüsste, also hättest du mich jetzt gefragt, ich hätte auch nicht gewusst, was ich... Nee, ich hätte... Also, keine Ahnung. Aber irgendwie finde ich die Vorstellung davon, dass die Eier legen, seltsam. Aber wenn ich jetzt so überlege, was sollen sie sonst machen?
Ich weiß nicht, ob ich das als Kind mal in irgendeinem Buch gesehen habe oder so. Es war kein wissenschaftliches Buch, weil ich immer dachte, Austern bekommen nur 1 oder 2 Kinder, weil ich immer dachte, die haben Eier. Also, dass die Eier wie ausbrüten praktisch, weil irgendwie habe ich so ein Bild im Kopf gehabt aus so einem Kinderbuch von so einer Mama und einer Baby-Auster. Keine Ahnung, aus welchem Buch das stammt, ich weiß es nicht. Das war wohl kein wissenschaftlich fundiertes Buch. Aber, ja, nee, Austern Leichen tatsächlich. Einen ganzen Schwung. Das fand ich auch krass, diese Zahl. Also, diese 50 bis 100 Millionen Eier in einem Laichvorgang. Die weiblichen Austern, also die pazifischen Austern zum Beispiel, laichen auch mehrmals pro Sommer. Also die Laichzeit ist im Sommer, aber die laichen mehrmals. Also ich find's heftig, dass halt, ja, aber gut, wenn halt auch immer nur 1% des Larvenstadium irgendwie überlebt, dann wundert's auch nicht, dass Austern so, die sind jetzt nicht vom Aussterben bedroht, es gibt ja noch genug Austern, aber halt hauptsächlich in Zuchtstationen sozusagen. Aber im offenen Weltmeer werden die halt wirklich immer weniger, ne? Weil halt klar, die ganzen Jungtiere, die ganzen Larven, das ist ja Fischfutter im Grunde.
Danke! Also erstmal danke für deinen Fakt, sehr interessant.
Oh, sehr gerne.
Also mein Fakt ist ein bisschen kürzer. Du hast doch bestimmt schon mal Bilder gesehen von dem großen Cartier-Gebäude in New York auf der Fifth Avenue.
Ja.
Das Schmuckhaus Cartier stammt ja eigentlich aus Frankreich und Anfang des 20. Jahrhunderts expandierte Pierre Cartier nach New York und bezog dann dieses riesige Gebäude. Und weißt du, wie er die Besitzer des Gebäudes bezahlte?
Wie?
Mit $100 Bargeld, das sind heute ein bisschen mehr als $2000, und einer doppelreihigen Perlenkette, deren Wert auf 1 Million Dollar geschätzt wurde, was heute 24 Millionen Dollar wären.
Okay, warum wurde die auf so 1 Million Dollar geschätzt? Kann die Spülmaschine ausräumen?
So halt eine sehr schöne Kette, Magdalena. Okay.
Okay.
Sorry. Ich glaube, du verstehst es nicht. Aber fand ich irgendwie interessant. Ich dachte so, okay, cool.
Okay, 100 Dollar und eine Perlenkette. Gibt bestimmt Leute, die haben schon schlechtere Geschäfte gemacht.
Glaube ich auch. Ich meine, wir machen ja irgendwann auch mal eine Folge über Cartier. Da sprechen wir dann auch ausführlich drüber. Aber das dauert noch, weil das erste Schmuckhaus, was wir machen, ist auf jeden Fall Tiffany. Und dann kommt Cartier.
Auf vielfachen Wunsch hin, natürlich. Von hauptsächlich.
Ja, und natürlich, weil ich hoffe, dass sie dann auf uns aufmerksam werden und mir einen Rabatt auf meinen Verlobungsring geben.
Oh mein Gott.
Nein, schauen wir mal.
Tiffany, wenn ihr das hört, sponsert uns.
Ja, würde ich nicht nein sagen, ne? Aber auch noch was Organisatorisches. Also, die nächste Folge oder Folgen sind ja unsere History Specials über Old Hollywood. Aber endlich! Weil das einfach sehr rechercheintensiv ist, brauchen wir auf jeden Fall längere Zeit. Das heißt, die neue Folge kommt nicht in 2 Wochen.
Ja.
Tut uns jetzt schon leid, dass es so lange dauert. Aber ihr wollt ja auch eine gescheite Folge haben, oder?
Ja. Ich freue mich, dass wir endlich den Old Hollywood Blog machen. Aber das ist, ich habe jetzt schon echt ein bisschen Bammel davor, weil ich glaube, das wird auch wieder so eine Recherche wie bei Marilyn und bei Audrey und auch jetzt bei den Perlen, dass man, glaube ich, in 100 Quellen guckt und findet in 99 davon genau die gleichen 3 Sätze.
Ja, mal schauen. Ich freue mich eigentlich drauf.
Ja, weil das sind so Themen, die auch so komplex sind, dass man sich da auch richtig reinfallen lassen muss. Also das sind so Themen, da muss man sich auch wirklich drauf einlassen. Das, manchmal gibt es so Themen, das kann man dann ganz gut so ein bisschen nebenbei recherchieren, so mal hier eine Stunde, ja, mal da eine Stunde. Hatten wir, glaube ich, alle schon. Aber ja, ich glaube, Old Hollywood, genauso wie Marilyn, das ist so eine Recherche, da muss man sich wirklich drauf einlassen und muss sich auch wirklich da rein denken in dieses Zeitalter, so damals vor 100 Jahren, 70 Jahren, 100 Jahren, als zum Beispiel dann so die Studios aufgezogen wurden und bla und tralala, weil es so eine, nicht nur eine andere Zeit war, sondern gerade dieses Studiosystem und sowas, das ist ja so eine andere, so eine ganz andere Lebensform irgendwie, das kann man sich als Normalsterblicher überhaupt nicht vorstellen im Normalfall, also da muss man sich schon wirklich, ja, muss man sich echt reindenken.
Aber ich glaube, es wird wirklich schön. Also die Recherche wird schön, ja. Und auch dann die Folgen werden schön. Und wir freuen uns. Und bis dahin schaut auf jeden Fall auf TikTok und Instagram vorbei. Alleine schon, um euch die Perlen anzuschauen, über die wir heute gesprochen haben. Um auch über Perlen was zu erfahren, über die wir heute nicht gesprochen haben. Und auch über andere Dinge was zu erfahren.
Ja.
Und vielleicht noch kurz Werbung in eigener Sache. Wenn ihr uns auf einer Streaming-Plattform hört, dann würde uns das auf jeden Fall immens helfen, wenn ihr uns dort bewertet oder irgendeinen Kommentar hinterlasst oder die Folgen mit euren Freundinnen und Freunden teilt. Sowas,
das wissen, glaube ich, auch viele gar nicht, dass man bei den einzelnen Folgen auch Kommentare und Anmerkungen hinterlassen kann. Also ich habe gerade heute eins in die Story gepostet, weil ich das so süß fand, weil wir es gerade in der letzten Folge noch davon hatten. Von hier Dings, eine Folge über die Juwelen von Queen Mary, und hat eine unter einer Folge drunter geschrieben, dass sie sich schon auf die Folge freut über die Juwelen, und ich fand das irgendwie so süß, und das freut uns dann auch immer, wenn ihr uns dann so Feedback gebt, also wenn ihr Themenwünsche habt, natürlich auch immer auf Instagram und so, sind wir auch immer offen dafür, aber also man kann tatsächlich auch einzelne Folgen bewerten und auch ein Feedback dazu hinterlassen.
Ja, und auch sehr gerne auf Social Media. Schreibt uns eure Kommentare, eure Gedanken, euer Feedback.
Yes, weil das macht's ja auch irgendwie so aus. Also wenn ihr nicht mit uns interagiert, müsst ihr euch ja auch mal von unserer Seite vorstellen. Wir sind ja nur 2 Nerds, die vor einem Mikrofon sitzen und über die Perlen dieser Welt abnerden. Und wenn ihr nicht mit uns interagiert, dann bleiben wir auch immer diese 2 Nerds. Und sobald ihr mit uns interagiert, fühlen wir uns auch nicht mehr so alleine. Dann können wir mit euch zusammen abnörden über die verschiedenen Themen und können uns mit euch zusammen auf die Folgen freuen. Also das erleichtert uns auch, also klar, ihr nehmt uns die Recherchearbeit ja nicht ab, aber es bringt uns ja auch Freude, wenn wir merken, ihr habt Freude daran. Wisst ihr, ich meine?
Ja, total. Also schreibt uns gerne und ja, dann hört auf jeden Fall in 3 Wochen wieder rein. Dann bis dahin.
Bis später, Silje.
Mit vorzüglichen Grüßen.
Ciao, ciao.